Hier ist das Politopia Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin hier auf Radio X 91.8 MHz, das Frankfurter Stadtradio.
Mit einer Sondersendung Politopia musiziert. Viel Freude beim Hören der Komposition. Grüße in die Stadt Frankfurt. Auf bald.
Hier habe ich die engagierte Alex von Friensange Frankfurt. Sei gegrüßt, Alex.
Hallo, herzlich willkommen da draußen. Ja, ich bin Alexandra, die Organisatorin von Friensange Frankfurt am Main. Heute haben wir die Pressefreiheit zu Grabe getragen, sinnbildlich auch mit einem Kreuz groß Pressefreiheit draufstand, weil wir uns einsetzen für die Freilassung des Journalisten Julian Assange.
Ja. Assange, das ist ja jetzt ganz aktuell gewesen im November, da gab es ja nochmal eine ganz andere Kehrwende aus England. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Fall nochmal vor dem High Court verhandelt wurde und die dem vorherigen Gerichtsurteil dementsprechend ein Dementi verpasst haben. Also die haben alles aufgehoben, was dort beschlossen wurde, nämlich dass Julian Assange nicht ausgeliefert werden darf. Das ist jetzt alles gekippt worden. Also die haben den Antrag der US-Regierung stattgegeben, weil sie auf fälschliche Aussagen sich bezogen haben, weil die US-Regierung bekundet hat, dass sie dementsprechend keine schlimmen Maßnahmen an Julian Assange vollführen werden. Im Kleingedruckten allerdings jedoch drinsteht, dass man auch zurückrudern könnte, dass man sich das Recht auch dementsprechend beibehält, auch zurückrudern zu können. Ja, also das war die Basis der letzten Verhandlung, auch das Ergebnis, was jetzt gerade vor kurzem verkündet wurde. Julian Assange sitzt jetzt seit 1000 Tagen oder mehr als 1000 Tagen immer noch in Isolationshaft. Hat natürlich jetzt Berufung eingelegt, auch gegen dieses Verfahrensergebnis. Das Ganze sollte jetzt vor dem Supreme Court verhandelt werden. Ja, und da warten wir jetzt auch noch auf die Bewilligung, dass dieser Fall dort angenommen werden kann, dass es weitergeht in die nächste Runde.
Das Supreme Court, das ist wahrscheinlich das Oberlandesgericht oder Bundesgericht, je nachdem, also hier zumindest für unsere Republik und für England ist das
der High Court, also dementsprechend das allerhöchste Gericht. Es ist so, dass es also über diesen Supreme Court keine Instanz mehr gibt. Also das ist wirklich das allerhöchste Gerichtsstand. Der nächsthöhere Gerichtspunkt wäre dann der EU-Gerichtshof in Brüssel.
Warum haben die sich entschlossen? Gab es da Begründungen, warum sie da jetzt umgeschlagen haben und sich jetzt doch darauf eventuell einlassen, Julian Assange auf die USA auszuliefern?
Also das Ursprungsurteil war ja, dass Julian Assange selbstmordgefährdet sei, wenn er an die USA ausgeliefert worden wäre. Die haben diverse Statements zugrunde gebracht von den Psychiatern, die Julian Assange untersucht haben, haben sich darauf quasi gefasst oder dementsprechend darauf bezogen, dass der Psychologe auch die Beziehung zu Stella Morris verheimlicht hatte, was ihn als unglaubwürdig erschien oder dementsprechend erwiesen hat. Denn Stella Morris ist die Verlobte von Julian Assange. Mit ihm hat sie zwei Kinder in der Botschaft auch gezeugt, in der ecuadorianischen Botschaft, als er dort Asyl gesucht hatte. Und Stella Morris hatte eigentlich auf Gefahr hin, dass sie auch unter Beschuss genommen wird, auch von der US-Regierung verfolgt wird, auch ihren Namen geheim halten wollen. Und das hat der Psychiater auch unterstützt und hat deshalb auch den Namen von Stella Morris nicht erwähnt. Die US-Regierung hat, wie gesagt, sich darauf dann gestürzt, dass dieses Gutachten des Psychiaters nicht ausreichend sei. Die Selbstmordgefahr würde nicht bestehen. Hat auch dem Gericht zugesichert, dass ihm keine besonderen Maßnahmen in den US-Hochsicherheitsgefängnissen drohen würden. Ja, weshalb auch kein Grund bestehen würde, dass Julian Assange sich das Leben nehmen müsste.
Aber es ist ja eine Isolationshaft.
Es ist eine Isolationshaft. Also die Gefahr, die besteht natürlich weiterhin. Wenn man die ganze Geschichte der US-Regierung und der ganzen Inhaftierung verfolgt, müsste eigentlich auch jedem klar sein, dass dort diese besonderen Maßnahmen auch gelten. Ja, also wie gesagt, wenn man das Urteil aus sich auch ansieht, steht unten im Kleingedruckten, dass die US-Regierung sich jederzeit vorbehält, diese Maßnahmen oder diese Zusicherung auch wieder zurückzunehmen.
Mit welcher Begründung?
Es ist dementsprechend so, USA hat dann natürlich andere Bedingungen. Also sollte es dementsprechend sein, dass über WikiLeaks vielleicht nochmal was veröffentlicht wird oder dass ihm eventuelle Aussagen erzwungen werden sollen, wenn ihm irgendeine Behandlung von Assange nicht passen sollte, drohen ihm dann natürlich dieser Verfall dieser Zusicherungen. Also alles ist möglich, alles ist drin. Dieses Kleingedruckte ist natürlich so oft bislang in Kraft getreten. Diese Zusicherungen wurden so oft gebrochen, dass das eigentlich wirklich nur eine reine Farce darstellt, diese Zusicherung.
Es war so ein bisschen ein kleiner Erfolg vor 2 Jahren, aber das war so ein kleines Licht im Tunnel, wo man das Gefühl hatte, England wird sich dazu bemühen, zumindest Assange irgendwie da zu behalten, Prozesse durchgelaufen sind, aber das ist ja gar nicht der Fall. Was erwartet ihr jetzt? Wo kann es hingehen? Was können zum Beispiel auch die Bürgerinnen und Bürger tun oder sich anhören oder sich beteiligen?
Also was wir natürlich erwarten, ist immer noch die Freilassung von Julian Assange. Dafür setzen wir uns auch regelmäßig auf den Straßen ein. Nicht nur hier in Frankfurt, sondern auch bundesweit. Wir erwarten natürlich, dass der Supreme Court auch die nächste Instanz zulassen wird. Das ist so die nächste Hürde, die genommen werden muss. Ansonsten geht es wieder zurück an den High Court. Ja, die müssen dann dementsprechend das weitergeben an die Priti Patel. Das ist die Außenministerin, soweit ich das weiß, von England, die darüber entscheiden muss, ob der Assange dann ausgeliefert wird oder nicht. Selbstverständlich hoffen wir auch, dass es, falls der Supreme Court diese Ablehnung macht, es weitergeht vor dem EU-Gerichtshof. Also wir wissen, es wird nicht aufgegeben. Weder wir werden aufgeben, solange Julian Assange inhaftiert ist, noch seine Anwälte werden aufgeben, bis er auch in Freiheit bei seiner Familie verbringen darf.
Webseiten oder irgendwie ähnliche Plattformen, wo Bürgerinnen und Bürger auf euch zugreifen kann?
Also wir sind in allen Medien vertreten. Wir sind aufzufinden in Facebook, Twitter, Telegram, YouTube. Wir haben eine eigene Homepage, nennt sich freeassangeffm.com. Auch natürlich überall googeln, da findet ihr uns unter Free Assange Frankfurt am Main. Es gibt eine Hauptseite, die heißt freeassange.eu. Da findet ihr regelmäßig eine Aktualisierung statt von allen Veranstaltungen bundesweit. Also selbst in jeder Stadt findet irgendwas statt. Wenn nicht, gibt es dort Infos darüber, wie man selbst irgendwas veranstalten kann, selbst durch kleinste Informationen, durch Verteilen von Flyern. Es gibt Druckvorlagen auf dieser Homepage, Petitionen, die man auslegen kann. Also auf freeassange.eu findet man alles, was man braucht.
Falls das Virtuelle noch nicht zugänglich ist, ihr habt ja auch eine Mahnwache hier in Frankfurt.
Ja, also wir finden uns regelmäßig in allen regelmäßigen Abständen alle 14 Tage hier in Frankfurt ein. Wir sind direkt auf der Einkaufsstraße Zeil am Brockhausbrunnen. Meistens samstags immer von 14 bis 16 Uhr. Die Informationen teilen wir über unsere Homepage freeassangeffm.com. Die nächste bundesweite Mahnwache findet in Duisburg statt am 19.03. Da versammeln sich alle Mahnwachen aus Deutschland zu einer gesammelten Veranstaltung, worauf wir uns auch schon sehr freuen. Da bin ich auch schon im Orga-Team mit drin und werde das mitveranstalten. Der Schweigemarsch wird heute Abend auch ausgestrahlt bei Rugby.
Ja, prima. Vielen lieben Dank. Alles, alles Gute dir in Zukunft hier mit der Mahnwache und natürlich auch mit dem Engagement für Julian Assange.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Und setzt euch bitte für die Freilassung von Julian Assange ein. Er hat nur euch, er hat nur eure Stimme. Dankeschön.
Prima, vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao.
Danke. Tschüss.
Ich sitze jetzt hier mit Enida Delalic. Sie selber ist lebend hier in Frankfurt und es handelt sich um Bosnien und Herzegowina zwischen Dayton und Brüssel. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich und freue mich, dass sie Zeit gefunden hat.
Hallo, Dada, es freut mich. Danke für die Einladung, für das Interview.
Warum hast du dich jetzt dafür entschlossen, nach 30 Jahren über einen Krieg zu sprechen, den einige Politiker tatsächlich schon vergessen haben, dass es in Europa stattgefunden hat?
Das ist auch der Grund, meine ich, eben, dass Bosnien und Herzegowina wirklich fast 30 Jahre aus den internationalen Nachrichten verschwunden war. Und erst eigentlich jetzt seit Ende letzten Jahres sich ein Interesse regt. Insbesondere seit dem Frühjahr, dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der Angriff Russlands, hat jetzt doch eine neue Aufmerksamkeit auf Bosnien und Herzegowina gelenkt, was einfach daran liegt, dass es da Verbündetenachsen gibt, die man doch langsam auch hier befürchtet oder kritisch sieht. Es sind in Anbetracht der Tatsache auch, dass im Herbst Wahlen stattfinden, regen sich sehr stark die nationalistischen Kräfte sprich Republika Srpska mit Dodik und die Herzegowina mit Čović. Man versucht natürlich Wähler zu gewinnen, indem man Konflikte kreiert, die es so eigentlich gar nicht gibt, sondern die, dieses Ethnonationalistische wird instrumentalisiert und für die Wahlen genutzt. Da Republika Srpska mit Dodik, mit Verbindung mit Serbien und die direkte Verbindung eigentlich zu Russland darstellt, ist das schon eine ganz konkrete Gefahr, die eigentlich jetzt droht. Und das ist der Grund, warum ich meine, dass es an der Zeit ist, dass wir über Bosnien und Herzegowina wieder mehr sprechen und darüber diskutieren, was für Versäumnisse seitens der Europäischen Union hier vorliegen, warum das Land eigentlich schon allein durch diesen Dayton-Vertrag, der es in zwei Teile teilte, also in die Republika Srpska und in die Föderation, was schon keine gute damalige Lösung war, jetzt sich herausstellt, dass es wirklich nicht gut ist. Und in den 30 Jahren ist diesbezüglich nichts passiert, um diese Voraussetzungen zu ändern seitens der Europäischen Union mit der Zivilbevölkerung Bosnien-Herzegowinas gemeinsam tatsächlich an Reformen zu arbeiten, wie man eine Zivilgesellschaft aufbaut, die eben sich nicht so leicht instrumentalisieren lässt, die bereit ist, für ein Bosnien-Herzegowina einzutreten in den Grenzen, in denen es besteht.
Du hast es eben auch gerade angesprochen, Bosnien und Herzegowina zwischen Dayton und Brüssel. Du selber bist Ethnologin und hast das ja auch die Jahre beobachtet. Vielleicht kannst du noch mal so in 2, 3 Sätzen sagen, was ist dir besonders aufgefallen die letzten 30 Jahre?
Also ich konnte schon mit den Projekten, die ich in Bosnien und Herzegowina realisiert habe, beobachten konnte, dass gerade diese gezogenen Grenzen durch dieses Dayton-Abkommen, dass da 2 Republiken geschaffen wurden, also die Republika Srpska und die Föderation, dass das sowas wie unsichtbare Grenzen sind, aber die nach innen hin so sichtbar gemacht wurden, weil alles, seien es die Schulen, sei es die Rückkehr der Vertriebenen, sei es das Thematisieren, Denkmäler aufstellen für die Getöteten oder Ermordeten, dass es da in diesen Teilen sehr, sehr schwierig war für die Rückkehrenden zum Beispiel, da wieder ihren Ort zu finden, also den Lebensort, den sie auch vorher hatten. Man kann sich nicht darüber verständigen, was ist eigentlich geschehen. Es wird nicht daran gearbeitet, was ist eigentlich passiert. Wieso haben wir das so gemacht, wie wir es gemacht haben? Wie können wir da wieder raus? Es konnten keine Foren etabliert werden, wo das aufgenommen wurde.
Also nicht nur die inneren bosnischen Grenzen, die Föderation, sondern auch die Außengrenzen, also sprich direkt an die serbische Grenze beziehungsweise direkt an die kroatische Grenze oder direkt der Zusammenhalt. Tatsächlich ist es Ost und West. Kann man das so sagen oder wie würdest du das sehen?
Die Bestrebungen zum Beispiel der Republika Srpska durch Dodik, dass es da Bestrebungen gibt, sich sozusagen abzuspalten und eben an Serbien sich anzugliedern, während in der Herzegowina, also der West-Mostar-Teil zum Beispiel, sich da auch versucht abzuspalten im Sinne, dass sie sich an ihre jeweiligen Mutterländer anschließen. Das ist aber bedauerlicherweise halt auch die Politik der Mutterländer dann auch jeweils, die da rückwirkt. In Bosnien-Herzegowina rein. Also
ein Beispiel?
Zum Beispiel so, dass, was weiß ich, also die kroatisch oder katholisch stämmigen in West-Mostar, für mich sind das eigentlich alles Bosnier, egal welcher Konfession sie sind. Denn man kann nicht gleichzeitig Kroate und Bosnier sein oder Serbe und Bosnier, das geht nicht. Alle sind Bosnier, die innerhalb dieser Grenze, also in diesem Land leben. Aber nichtsdestotrotz ermöglicht Kroatien als Mutterland den katholischen Bosniern in West-Mostar auch den kroatischen Pass. Also die haben doppelte Staatsbürgerschaften. Und das Gleiche gilt auch für die Republika Srpska. Und das, finde ich, ist halt eigentlich unmöglich. Also das sollte eigentlich nicht der Fall sein.
Also eigentlich eine pure Spaltung der Bevölkerung.
Genau. Das, finde ich, ist diese Politik, die betrieben wird von den jeweiligen Mutterländern, die natürlich in Bosnien hineinwirkt. Ich finde es auch wichtig, diese Diskussion, weil es gibt eine zivilgesellschaftliche Bewegung. Es gibt Menschen in Bosnien, die sich als Bosnier verstehen und unabhängig von ihrer Konfession. Und diese Gruppen kämpfen eigentlich für eine Reform. Die kämpfen dafür, dass alle wählen können, dass es keine Beschränkungen gibt, dass man sich nicht einer dieser konfessionellen Nationen zuordnen muss, um überhaupt ein Wahlrecht zu haben. Und ich finde, diese Gruppen müssen wir stärken. Und deshalb die Idee, eben diese Veranstaltung hier zu machen, um hier auch ein Forum für die Diskussion zu schaffen. Offenes Haus der Kulturen im Studierendenhaus. Und das ist in der Mertonstraße 26, Bockenheimer Campus. Die Webseite ist www.ohdk.de. Und schaut einfach auf unsere Seite, da findet ihr alle Informationen unter Veranstaltungen.